ARD.
ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Es geht los. Hier ist das Winterfest der Vorfreude. In den kommenden 6 Wochen können wir fast jeden Tag einen neuen Song für den ESC in Basel feiern. Hallo, herzlich willkommen zum ersten ESC-Update im neuen Jahr. Frohes Neues von mir und auch von Marcel, der wieder mal nicht hier in Deutschland ist, sondern wieder mal auf der anderen Seite der Welt, nämlich als Sportreporter bei den Australian Open in Melbourne. Good evening, Australia!
Ja, hallo Thomas, hallo Deutschland, liebe Grüße aus Melbourne.
Im australischen Sommer feierst du ja eher ein Sommerfest der Vorfreude. Ich frage es ja immer, wenn du unterwegs bist, hast du diesmal in Melbourne ja zumindest homöopathische Spuren von ESC entdeckt?
Es gibt tatsächlich einen Tennisreporter, den man auch weltweit so in der Tennisszene kennt, der sehr großer ESC-Fan ist. Und den habe ich hier wieder gesehen und den habe ich letztes Jahr aber auch in Malmö gesehen, wie er da auch irgendwo an einem Stand von den Vivi-Blogs was gemacht hat. Also es gibt tatsächlich neben mir noch weitere Verbindungen zwischen Tennis und ESC.
Was haben wir heute vor? Wir geben ein Update über alle relevanten ESC-News. Es gibt einen neuen Künstler, einen neuen Song und ein Moderationsteam für den Wettbewerb in Basel. Über all diese Neuigkeiten rede ich gleich mit dir, Marcel, und später auch noch über die Jubiläen des ESC-Jahres 2025. Außerdem zu Gast bei ESC-Update ist Lukas Musumeci, ein gebürtiger Schweizer und eingefleischter ESC-Fan, der uns nicht nur ganz tolle Insider-Tipps über das ESC-Gastgeberland geben kann. Lukas kennt sich auch in Basel bestens aus. Außerdem spreche ich mit unserer NDR-Kollegin Selma Soroncic über die spannendsten Highlights der vielen Vorentscheidungsshows überall in Europa. Nicht mehr sprechen muss ich mit Selma über die Vorentscheidung in Moldau, die tatsächlich schon terminiert war und deren Teilnehmer schon ausgesucht worden waren. Moldau hat seine Teilnahme am ESC in Basel gestrichen. Sehr überraschend und sehr plötzlich. Und Marcel, ist es nicht auch viel zu spät? War denn doch alles eigentlich schon vorbereitet war? Was war da der Hintergrund?
Ja, also der Hintergrund ist im Prinzip, auch wenn sie es ein bisschen verklausuliert gesagt haben, aber der Hintergrund ist, dass die Teilnehmer zu schlecht waren. Also man war offenbar nicht davon überzeugt, dass man mit dem, was man da ausgesucht hat, und das waren 12 Starter für einen Vorentscheid, dass man damit in Basel irgendwas reißen kann. Und deswegen dachte man sich, zieht man die Reißleine und spart damit natürlich vor allem die ganzen Reise- und Hotelkosten. Das ist ja immer das, was eigentlich am meisten kostet. Mehr noch als die Teilnahmegebühr wahrscheinlich bei Moldau. Und deswegen lässt man das jetzt alles. Mit Sicherheit muss Moldau eine Strafe zahlen, denn man war ja angemeldet und sagt jetzt wieder ab. Aber da scheint man offenbar die Kosten abgewogen zu haben und hat jetzt leider gesagt, das ist dieses Jahr nicht drin. Und es ist ja zum ersten Mal seit Moldaus Debüt 2005, dass das Land jetzt absagt. Und das macht mich auch wirklich traurig, dass das passiert.
Ja, wenn ich es richtig gelesen habe, sagen Sie explizit vom moldauischen Fernsehen, das ist kein genereller Rückzug und Sie kündigen für nächstes Jahr einen Paukenschlag an. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Pfeifen im Walde, denn der Verlust ist eigentlich ziemlich groß. Ne? War doch immer ein schönes, ja, Sunstroke Project, Pasha Pafini, Jupdi-Jup, das waren noch immer auch Highlights, die wir aus Moldau gesehen haben.
Ja, ich habe ja hier vor ein paar Monaten mit Daniel Kähler gesprochen, der in Moldau war, der auch diesen Sender besucht hat,
der das jetzt entschieden hat
und der ja auch gesagt hat, wie pro-europäisch die da sind und dass der ESC natürlich auch da dazugehört. Deswegen hätte mich das jetzt auch sehr überrascht, wenn Moldau für immer absagen würde. Also das scheint ja wirklich eine einmalige Absage zu sein und man will nächstes Jahr stärker wieder zurückkommen. Und ja, in letzter Zeit waren das tatsächlich immer Acts, die wir schon mal kannten. Aber auch deswegen hätte ich mich sehr auf dieses Jahr gefreut, denn von den 12 Acts im Vorentscheid war noch keiner beim ESC. Also zumindest nicht in der Konstellation. Irgendwie ein Bandmitglied mal hier und so. Aber das wären tatsächlich neue Acts gewesen. Und jetzt hat man uns das genommen.
Ja, einen neuen Act gibt es auch aus Israel. Seit dieser Woche kennen wir den 6. Act, der beim ESC teilnehmen wird. Die 24-jährige Yuval Raphael tritt für Israel an. Wie auch Netta oder Eden Golan hat sie die Castingshow Rising Star gewonnen und sich damit dafür qualifiziert, Israel beim ESC zu repräsentieren. Jetzt wird noch bis Anfang Februar von einer 7-köpfigen Jury ein Song für sie gesucht, Marcel. Du hast den Artikel bei Eurovision.de über Yuval Raphael geschrieben. Mhm. Was kannst du denn noch über die Künstlerin erzählen?
Ja, das, was wahrscheinlich alle Kommentatoren erzählen werden, dass Yuval Raphael eine Überlebende quasi ist von diesem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023. Das ist eine Geschichte, die sie auch selber immer und überall erzählt. Das ist eine Geschichte, die sie in die Welt tragen will. Sie hat das zum Beispiel schon bei der UN gemacht in der Schweiz. Sie hat es bei einer Kundgebung getan, in einem längeren Zeitungsinterview in der Schweiz. Also das ist jetzt natürlich wieder so, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die Teilnahme Israels dieses Jahr ein bisschen unpolitischer wird, aber mit ihr als Sängerin kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass Israel jetzt nächstes Jahr irgendeinen lapidaren Popsong sendet. Ich sag's mal so, also ich fürchte, wir werden wieder extrem viele Diskussionen rund um diesen Act bekommen. Ja. Und so viel mehr kann man über die Sängerin ja noch gar nicht sagen. Also die ist jetzt eine Newcomerin, die hat noch nicht viel gemacht, außer diese Castingshow jetzt gewonnen. Sie war bei diesem Festival auch nicht als Künstlerin, sondern wirklich als Fan, als Besucherin. Ist jetzt halt ganz neu dabei und deswegen, auch weil es nicht so viel mehr über sie gibt, steht diese Geschichte natürlich über allem. Bevor ich angefangen habe, diesen Text zu schreiben, war die Bildschlagzeile schon online, dass die Überlebende für Israel beim ESC antritt. Und das sagt ja schon alles, wenn die Bild über den ESC im Januar berichtet.
Ja, warten wir mal ab. Noch ist auch politisch ja da eine gewisse Dynamik in dem Thema drin. Wer weiß, wie sich das bis Mai entwickelt hat.
Ja, das stimmt.
Wir haben über noch einen Song, ESC-Song zu sprechen, lieber Marcel, nämlich den zweiten, der auf dem Markt ist. Traditionell entscheidet Albanien ja kurz vor Weihnachten über seinen ESC-Song. Im 63. Festivali i Kengis gewann das Duo Shkodra Elektronike. Der Song der beiden trägt den Titel Ciem.
Das ESC-Update bei NDR Blue. Перепис не мулянці, кокош сотми аруганці Я лисата на танці, спішет куха Перфунули мену і курс музаку я Імаджина ані мінут, поштар поїсти мас Ніщі ще ночі ама, сі венера, яка вам ліня п'о Сам сонж куха Кріо не му, ані семерт постер Не нотан тиме, та тергой дріте на мамі
Mischung aus Folk und Elektro. Albanien ist ja bekannt dafür, dass sie eigentlich immer alle Songs revampen. Werden sie das auch mit Ciem tun?
In Albanien werden aber alle Songs mit einem Revamp traditionell noch eher schlechter. Also das Duo hat gesagt, nein, Grundsätzlich wollen sie Siam nicht revampen, es sei denn, das steht wohl offenbar im Raum, dass irgendein Künstler, den sie mal angefragt haben, sich noch dazu entscheidet, da mitzumachen. Und dann wird das Ganze quasi ein Featuring. Aber grundsätzlich wollen sie es nicht revampen und da ist jetzt auch, glaube ich, seit einem Monat nichts mehr weitergekommen nach dieser Aussage. Deswegen habe ich leise Hoffnungen, dass der Song so bleibt, wie er ist.
Ja, es ist ja ein ganz ungewöhnlicher Song. Worum geht es denn da inhaltlich?
Also das geht ja schon mal damit los, dass man Siam offenbar gar nicht richtig übersetzen kann. Das heißt Feuer, es kann aber offenbar auch Lärm heißen. Und so wie ich mir diesen Text jetzt angeguckt habe, ist es zumindest ein Lied mit einer positiven Botschaft. Man stellt sich so ein bisschen eine perfekte Welt vor. Da heißt es dann, nach dem Regen sieht die Welt aus wie ein Regenbogen. Und da wird eine Welt gemalt, ich zitiere mal, keine Krankenwagen in der Nähe, keine Soldaten, keine Waisen, keine Flaschen im Meer. Und Meinungsfreiheit gibt es auch noch. Also im Prinzip die perfekte Welt, die wird da besungen und so ich das zumindest jetzt mal interpretiert.
Ja, musikalisch ist das so ein bisschen abgefahrener, finde ich ein bisschen interessanter als so eine klassische Balkanballade. In den letzten 10 Jahren hat sich Albanien 5-mal für das Finale qualifiziert. Also die Chancen stehen eigentlich 50-50. Was ist deine Prognose?
Absolute Finalqualifikation. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Duo den Vorentscheid gewonnen hat in Albanien. Es ist so anders als alles, was Albanien sonst schickt. Es ist so interessant. Die beiden haben ja irgendwie so einen italienischen Einfluss auch. Entweder sie sind in Italien geboren oder aufgewachsen. Ich glaube aufgewachsen. Auf jeden Fall kommt da auch noch so diese elektronische Musik mit rein und das ist alles wirklich total interessant und spannend und den Typen mit dem Sprechgesang hätte ich vielleicht auch nicht gebraucht, aber auch der macht dieses Lied irgendwo einzigartig und deswegen finde ich das ganz toll, dass das Albanien vertritt.
Ja, bei mir geht auch der Daumen hoch, also 2 Daumen hoch, mal gucken, ob sich das dann auch bewahrheitet. Ein wichtiger Termin stand in der vergangenen Woche in Basel an. Das schweizerische Fernsehen hat das Moderationsteam für den ESC bekannt gegeben. Es handelt sich um 3 Frauen und es sind für uns Deutsche extrem bekannte Namen dabei. Gehen wir beide die Damen doch mal nach und nach durch, Marcel. Zuvorderst Michelle Hunziker, die bei uns vor allem bekannt ist durch ihre Co-Moderation von Wetten, dass. Marcel, Treffer?
Ja, natürlich. Also Michelle Hunziker ist ja eine, ich würde mal sagen, der routiniertesten Moderatorinnen dieses Kontinents. Die wird den ESC mit links schaffen. Also Michelle Hunziker hat, glaube ich, auch genug Selbstironie, dass das richtig gut werden kann mit ihr. Sie ist null nervös, sie kann zig Sprachen, sie ist im italienischen Fernsehen ja total bekannt. Also Michelle Hunziker, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, sie ist so eine bezaubernde Persönlichkeit, muss man sagen. Ne? Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die irgendwie nicht auch privat bezaubernd ist. Also zumindest bringt sie das so auf der Bühne rüber. Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Genauso wie die 2. Moderatorin, auch ein Promi in Deutschland, Hazel Brugger, eine Comedy-Künstlerin. Podcast macht sie viel, Heute-Show ist sie aufgetreten. Auch eine gute Wahl?
Eine Wahl, die mich gewundert hat. Also Hazel Brugger ist ja, meine ich, in den USA geboren, schweizerische Comedienne, die aber eben in Deutschland, glaube ich, den größten Markt hat. Das habe ich nicht gesehen, dass sie den ESC moderiert. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das finde. Denn beim ESC geht es ja natürlich viel um Unterhaltung, aber nicht nur. Es geht ja auch darum, irgendwie sinnvolle Backstage-Interviews mit der Künstlerin aus Montenegro zu führen. Oder dann da ernsthaft zu stehen und zu sagen, Norwegen hat sich fürs Finale qualifiziert. Das kann ich mir noch nicht vorstellen tatsächlich, aber ich finde, es ist eine spannende Wahl und wir werden Hazel Brugger mit Sicherheit von einer ganz neuen Seite kennenlernen.
Das glaube ich auch, dass es eine ganz neue Seite sein wird. Also so, ich glaube tatsächlich, dass man die Ansprache verändern muss, wenn man was ankündigt. Mhm. Ja, man muss auch die Ironie ein bisschen ausschalten. Es geht ja erstmal darum, Künstler anzukündigen, da hast du recht. Mal sehen, ob ihr das gelingt. Ich glaube schon. Die 3. im Bunde ist Sandra Studer. Sie hat die Schweiz im Jahr 1991 beim ESC in Rom repräsentiert. Damals war sie noch Anfang 20 und ging als Sandra Simo. Mit dem italienischen Song Canzone per te ins Rennen wurde damals 5. Kanntest du Sandra Studer vorher?
Ich müsste sie kennen, weil ich ja den ESC 91 irgendwann auch mal nachgeguckt habe. Ich konnte mich jetzt aber an Canzone per te nicht mehr wirklich erinnern. Ich habe es jetzt nochmal angeguckt. Ehrlicherweise hat es da nicht bei mir geklingelt, nein.
Ja, und sie war ja auch tatsächlich in der Schweiz, hat sie ja unfassbar viel gemacht. Also sie war auch immer in ESC mit involviert, hat da moderiert und Punkte vergeben und alles Mögliche. Mir war sie auch nicht bekannt, aber ich habe immer nur so aus den Kommentaren im Netz gelesen, dass sehr viele Fans ihr mit sehr viel Wärme entgegentreten. Also freue ich mich dann auch auf Sandra Studer. Eine Besonderheit ist, dass Michelle Hunziker nur im Finale mitmoderiert. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass es sowas gibt. Ja, die beiden Semifinalshows moderieren Hazel Brugger und Sandra Studer allein. Was mag da wohl der Hintergrund sein? Ist sie zu teuer oder hat sie keine Zeit?
Ja. Vielleicht einfach Termine, aber es ist jetzt tatsächlich ja nichts ganz Neues. Also 2023 hatten wir es mit Graham Norton genauso in Liverpool, der nur das Finale mitmoderiert hat. Und 2009 in Moskau war das ja ganz wild, da hat man ja die kompletten Moderatoren ausgetauscht fürs Finale. Ich finde aber auch, wenn wir mal ehrlich sind, an sich bräuchte es nicht drei Hosts für den ESC. An sich könnte das auch einer alleine machen. Vielleicht noch ein zweiter für den Green Room. Ab drei ist es schon Wucher.
Hatten wir nicht auch schon mal vier?
Irgendwann. Wir hatten auch schon mal, ja, in Portugal hatten wir schon mal vier, das ja, ist stimmt. Richtig. Da war eine lustig und die anderen drei kann ich nicht auseinanderhalten.
In Österreich waren es, glaube ich, auch vier. Ja, die Zeiten, dass es da nur eine Person tapfer durchgestanden hat, das schafft heutzutage nur...
Petra Mede 2013, das genau, stimmt. Die kann das.
Der Song von 1991 von Sandra Simon, damals hieß sie so, Canzone per te. Hören wir uns jetzt mal an.
Io questa sera vorrei sognare un po' con quattro notte fermare la realtà. Poi nella mente ritorna l'allegria. Se c'è una canzone mia, lei mi riporta a scoprire dentro me. Nei miei sorrisi la tua complicità. Poi dare un calcio alla mia tristezza che c'è quando te ne vai. Portami via con te, non mi lasciare mai. Non voglio perderti, stringimi forte perché c'è una canzone che ti parlerà di me. A lei affiderò tutto il mio amore per te. Poi ritrovarmi seduta dentro un bar mie notte un sogno dentro me. No, no, non serve fermare la realtà. Dai, chiudi gli occhi e vai. Portami via con te, non mi lasciare.
Canzone per te von Sandra Studer oder wie sie sich damals genannt hatte, Sandra Simon. Kanntest du den Song?
Ich kannte den tatsächlich nicht. Ich werde den sicher schon mal gehört haben, aber 1990 habe ich noch keine ESC geguckt.
Ja, wir haben einen Gast hier. Ich muss euch mal ins Boot holen, ja, nicht bevor wir hier richtig loslegen zu quatschen. Lukas Musumeci ist hier, ein Hamburger Wissenschaftler. Du arbeitest an der Uni, bist aber in der Schweiz geboren und in der Nähe von Basel sogar. Oder?
Genau, ich bin aufgewachsen in der Nähe von Basel, habe in Basel studiert, habe da auch lange gelebt. Und wenn mich hier jemand fragt, sag mal Lukas, woher aus der Schweiz kommst du eigentlich? Dann sage ich, aus Basel. Und nicht, weil es einfacher ist, weil die Leute das Fricktal nicht kennen, sondern weil ich sagen würde, das wäre so meine Homebase in der Schweiz.
Also der ideale Gesprächspartner für alle Fans des Eurovision Song Contest, weil du ein Local bist in Basel, ja, aber auch die deutsche Kultur kennst. Wir waren jetzt gerade schon beim Moderationsteam. Ich habe mit Marcel gerade, bevor wir diesen Song gespielt haben, sind wir die drei Ladies mal durchgegangen. Jetzt würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen tatsächlich, weil du ja eine ganz andere Perspektive als Schweizer hast. Sandra Studer. Die hat ja als junge Frau beim ESC teilgenommen. Die ist aber trotzdem bekannt in der Schweiz, ne?
Ja, das ist total eine Moderationsgröße. Zahlreiche Fernsehshows, die kennt man. Und ich glaube, die wird das richtig gut machen. Ich fand, das war eine richtig gute Wahl. Ich finde überhaupt, das ist ein gutes Trio.
Mhm.
Klar, Michelle Hunziker ist nur im Finale dabei. Und Hazel Brugger, die kennt man ja besser hier in Deutschland. Auch die, glaube ich, das ist ein gutes Duo auch für die Semis, Sandra Studer und sie.
Ja, Hazel Brugger, waren wir so ein bisschen überrascht über diese Rolle, weil wir sie ja tatsächlich nur als Comedienne oder kennen. Kann die auch ernsthaft so Songs ansagen?
Ach, der ESC ist ja eine wahnsinnig ernsthafte Geschichte, ne? ich traue ihr das zu. Ich glaube, das funktioniert gut. Also gerade auch, weil sie mit Sandra Studer ja dann so eine klassische Moderatorin an der Seite hat. Deswegen glaube ich, ist ein gutes Duo, weil die unterschiedliche Facetten auch bedienen von dem, was es dann braucht in so einer Show.
Ja, und Michelle Hunziker ist in Deutschland mega bekannt, weil die halt immer bei Wetten, dass dabei war mit Thomas Gottschalk. Das wurde damals ja auch in der Schweiz ausgestrahlt. Daher kennst du sie doch sicherlich auch. Aber sie ist ja auch in der Schweiz geboren, in der italienischen Schweiz, wenn ich mich richtig erinnere.
Also Michelle Hunziker ist total bekannt in der Schweiz.
Ich habe so ein Video gesehen von den drei Moderatorinnen, wo die miteinander gesprochen haben. Und ich dachte, kann ich ja vielleicht einen O-Ton hier da rausklippen für uns. Aber man hat kein Wort verstanden, weil die alle Schweizerdeutsch miteinander gesprochen haben, ne?
Ja, und man sieht jetzt halt auch, also mit Michelle Hunziker, die aus der italienischen Schweiz kommt, aber in Deutschland sehr bekannt ist, Hazel Brugger, die in Deutschland bekannt ist, so ein bisschen so ein Deutschlandbezug in der Moderation, wurde auch diskutiert in der Schweiz, drei Frauen, kein Mann dabei, niemand aus der französischsprachigen Schweiz, da ist so die Frage, na, ist das jetzt divers genug besetzt aus einer Schweizer Perspektive?
Oh ja, da hat die Schweiz natürlich viel mehr Perspektiven zu bedenken als wir Deutschen. Das sieht man auch immer beim Eurovision Song Contest selbst, weil alle Länder haben nur eine Sprecherkabine, die Schweiz hat aber drei, weil sie es in drei Sprachen überträgt. Ja, gucken wir mal auf deine persönliche Perspektive und ESC. Man musste auch noch vielleicht aus Transparenzgründen dazu sagen, ja, warum bist du hier? Wir kennen uns, weil du der Partner von meinem Neffen bist und ich habe dich zumindest auf zwei ESCs schon gesehen. Also ich kann mich an Israel erinnern und Turin. Warst du bei anderen ESC ist auch noch persönlich vor Ort?
Lissabon war der erste ESC, an dem ich vor Ort war und das ist auch so der Anlass gewesen, warum ich mich da mehr für interessiere. Wie gesagt, das war ganz lang kein wichtiger Teil oder kein Teil meines Lebens und dann so, ja, über meinen Partner bin ich da so ein bisschen reingekommen.
Ja. Als ESC-Fan, der du jetzt ja bist, hat man es als Schweizer ja nicht leicht gehabt. Wie fühlst du dich als Schweizer in diesem ganzen Zusammenhang mit dem Höhepunkt letztes Jahr mit Nemo?
Ja, ich habe ja schon diese ganzen Jahre, als die Schweiz unscheinbare Beiträge, sage ich mal, geschickt hat, die dann im Semi gescheitert sind. Und dann hat man immer gesagt, ach, das ist, weil wir nicht in der Europäischen Union sind. Und das ist, weil uns keiner mag. Das kennt ihr ein bisschen in Deutschland, die sagt, ach, das ist, weil keiner uns mag und nicht, weil vielleicht der Beitrag nicht so toll war. Und also diese Zeiten habe ich miterlebt und hab das so ein bisschen mitgeschnitten und erst als ich dann angefangen habe, ESC zu gucken, habe ich auch so die Mechanismen dahinter besser verstanden und habe mich gefreut, als die Schweizer angefangen haben, so ihr Spiel zu verschärfen und das, glaube ich, auch ernst ist, so step up your game, das ernster zu nehmen und wirklich Beiträge geschickt haben, für die man sich auch nicht schämen musste.
Die Wende war, glaube ich, 2019 mit Luca Henny. Ich glaube, da gab es auch einen Personalwechsel in der Delegation. Meine These ist ja immer, der Erfolg einer Nation liegt nicht in der Nation selbst, sondern in einem Führungsteam. Ja. Also ich glaube, da gab es auch eine Führungswechsel im schweizerischen Team.
Und ein anderes Auswahlverfahren. Aber es ist tatsächlich so, hat mir auch ein Freund bestätigt, der beim SRF arbeitet. Die waren jetzt dieses Mal total gehypt und die sind nicht nach Malmö gefahren, um Zweiter zu werden. Das hast du in deinem Podcast ja damals auch so ein bisschen angesprochen. Also das Eurovision-Team hat schon Tage bevor bekannt worden ist, dass Nemo antritt, waren die gehypt und haben gesagt, das wird was richtig Tolles, das wird was richtig, richtig Großes.
Ein Zitat nach der Performance von dir, ja, nachdem die Schweiz aufgetreten war im Finale, sollst du gesagt haben, das ist das Beste, was ich von der Schweiz je gesehen habe.
Ja, habe ich gesagt, aber du musst natürlich sehen, ich habe auch noch nicht so viel gesehen von der Schweiz.
Naja, aber ich würde diese Aussage unterschreiben, weil dieser komplizierte Song ja auch so toll in Szene gesetzt wurde und Nemo ja so fantastischer Künstler ist, ja, die Höhen und Tiefen und die Bewegung und die Performance und alles toll hinbekommen hat, dass ich auch gar nicht am Ende so überrascht war, dass die Schweiz gewonnen hat. Ich habe es immer für möglich gehalten.
Ich glaube, das ist auch das, was ihm die Jurypunkte gebracht hat. Also dieses, wie beeindruckend das war, dass er dieses schwierige Stück singt, während er versucht, nicht von dieser Scheibe zu fallen.
Und andererseits aber auch tatsächlich, finde ich, die Intelligenz der schweizerischen Delegation, diese Art von Performance auszuwählen. Bei diesem komplizierten Song sich zu fokussieren auf dieses Gerät und darauf zu überleben, sag ich mal so als Künstler, ist ja schwierig genug. Und dann hat mir mein Neffe noch ein Foto zugeschickt, wie du dich vorm Fernseher gestellt hast, ein Selfie von dir gemacht hast und Nemo im Fernseher im Hintergrund, weil du halt so mega stolz warst, dass dir mal sowas widerfährt, dass die Schweiz gewinnt.
Oh, ich habe mich ja noch riesig gefreut. Ja. Und natürlich schon gedacht, oh, wo wird das dann stattfinden? Jetzt kommt das in die Schweiz und das wird toll.
So, und dann kommt das auch noch in deine Heimatstadt. Das kann da wohl gar nicht sein, oder?
Ja, habe ich auch gedacht. Na, wir haben ja immer gedacht, das wird Zürich. Mhm. Und dann war ja so Zürich raus in der ersten Auswahl, Genf gegen Basel. Dann haben wir gedacht, ja, die wollen das wahrscheinlich nach Genf geben und haben jetzt mal den stärksten Konkurrenten rausgehauen in der ersten Runde und immer noch nicht damit gerechnet, dass das nach Basel kommt. Und dann ist es Basel geworden. Und ich glaube, die haben richtig Bock in Basel. Also das Rahmenprogramm, das sieht super aus. Die bespielen da die ganze Stadt. Also das wird extremst sichtbar sein. Gibt viele Anlässe, gibt viele Bühnen. Es gibt auf dem zentralen Platz der Stadt wird es eine große Bühne geben, wo vor allem auch regionale, lokale KünstlerInnen auftreten. Nicht nur aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Deutschland, weil wir sind ja da in diesem Dreiländereck. Ich glaube, die wollen sich ganz, ganz toll präsentieren. Das ist ja immer so ein Ding. Also Basel, ich finde ja Basel eine großartige Stadt. Ich habe wahnsinnig gerne da gelebt. Und die Basler finden Basel auch ganz toll. Und die würden sich wünschen, andere würden endlich mal sehen, wie toll das Basel eigentlich ist. Geht gerade so in dem internationalen Blick natürlich nebst Zürich, nebst Genf und dann diesen klassischen Touristenorten in den Alpen immer etwas unter. Und man merkt, für Basel ist das jetzt eine Chance, sich zu zeigen.
Du persönlich wirst dann wahrscheinlich im Mai dann auch dir das nicht nehmen lassen, da hinzufahren, oder?
Ja, klar werde ich da sein. Freue mich total drauf.
Basel ist erreichbar für viele, ja. Man kann mit einer direkten Zugverbindung von Hamburg da alle 2 Stunden hinfahren und so wird es vielen Leuten in Deutschland gehen. Würdest du den Leuten empfehlen, da mal hinzufahren, auch wenn sie vielleicht auch nochmal für einen Tagesbesuch, um da Atmosphäre zu schnuppern?
Auf jeden Fall. Also Basel ist schon eine ganz tolle Stadt. Ist nicht so eine Stadt, ne, mit großen Sehenswürdigkeiten. Wenn du in Basel bist, musst du unbedingt das und das sehen. Aber es ist eine Stadt, in der man sich einfach reinwerfen kann, die Atmosphäre genießen, die Stadt genießen. Und das lohnt sich auch mal für einen Tag. Und mit dem ganzen Rahmenprogramm, was die aufgestellt haben, ich glaube, das wird großen Spaß machen, wenn du dich für den ESC interessierst.
Okay, ja, vielen, vielen Dank, Lukas, für die Ideen, Inspirationen, die du ins Gespräch gebracht hast. Jetzt ist mich der Punkt, wo du tatsächlich deinen ESC-Lieblingssong spielen kannst, gerne aus der Schweiz.
Ja, dann lass uns einfach Nemo spielen. Weil ich hab's ja gesagt, es ist das Beste, was ich von der Schweiz gesehen habe. Sorry, Celine Dion.
Ja, und er gehört auch einfach hierher. Hier kommt Nemo mit The Code.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs. Between the O's and the ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and the ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum.
heute, direkt nach diesem ESC-Update, wenn ihr es dann gleich zur Publikation hört, beginnt die Vorentscheidung in unserem Nachbarland Luxemburg. Sie ist die erste Vorentscheidung in diesem Jahr. Und was uns da jetzt alles Spannendes in den kommenden 6 Wochen erwartet, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Selma Soroncic. Hallo Selma.
Hi Thomas.
Ja, Luxemburg schieben wir mal ein bisschen auf. Unsere ESC-Reise geht mal los in Skandinavien. In Schweden und Norwegen gehen ja ehemalige Sieger ins Rennen, Selma. Was kannst du über bekannte Namen erzählen?
Ja, also in Norwegen gehen Bobby Sox an den Start. Die zwei Damen, die vor 40 Jahren den Sieg geholt haben und damit auch zum ersten Mal den ESC nach Norwegen als Hostland. Und sie treten diesmal mit weiteren 9 Acts auf, mit einem Lied, das ein bisschen anders ist als das, mit dem sie damals gewonnen haben.
Die Rückkehr eines Siegers nach 40 Jahren, ich muss mal lange überlegen. Also wir hatten ja schon viele Sieger, die zurückgekehrt sind, von Johnny Logan bis Dana International. Aber nach 40 Jahren, das ist, glaube ich, ein Rekord dieses Jahr. Ja. Hast du dir den Song mal angehört von denen?
Den habe ich mir angehört. Der Titel heißt Joyful und er ist, wie der Name schon sagt, auch sehr fröhlich, sehr schön. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob das so richtig in diesen ESC oder in die Zeit passt. Es hört sich so ein bisschen aus der Zeit gefallen an.
Okay, also dann nehmen wir nur mal mit ins Herz, dass die Bobby Sox nach 40 Jahren bei der Vorentscheidung dabei sind. Aber du glaubst nicht, dass die nach Basel reisen werden.
Das denke ich leider nicht. Aber ich glaube, es wird für sie trotzdem ein schönes Erlebnis, nach so vielen Jahren wieder zurück zu sein auf der kleinen ESC-Bühne.
Ja. Irgendwie waren die ja immer mal wieder bei so Festivals dabei. Ich glaube, aktiv als Paar waren die nur unmittelbar nach ihrem Sieg vor 40 Jahren nochmal. Ja, okay. Was liegt noch an?
Ja, auch in Schweden tritt ein alter Bekannter an, nämlich Måns Zelmerlöw. Den kennen wir ja, der hat damals in Wien den Sieg geholt mit Heroes und jetzt möchte es nochmal wissen. Also Loreen hat ja den Sieg 2-mal geholt für Schweden und ich weiß nicht, ob da irgendwie das Ego sagt, ich muss das jetzt auch schaffen. Aber er lässt nicht locker und er will unbedingt nach Basel.
Publiziert sind die Songs vom Melodiefestival noch nicht, auch noch keine Snippets, aber was sagt Måns Zelmerlöw denn über seinen Song?
Er sagt, dass das Lied noch besser sei als das, mit dem er damals gewonnen hat. Ja, ob er das hinbekommt, ich weiß nicht.
Ja, ich habe mich zu dem Song schon, zu dem alten Song schon in unserer Chartshow, die wir kurz vor Silvester gemacht haben, ein bisschen negativ geäußert. Gab auch irgendwie Kritik von Fans. Ich fand seinen Siegersong nicht so toll. Also die Performance war grandios, muss ich sagen. Ja, mit diesen Männchen und allem. Das war schon eine Siegerperformance. Der Song selbst war, also Heroes, war meines Erachtens jetzt nicht der Song, der so lange in Erinnerung bleibt oder oft gespielt wurde anschließend. Aber Måns Zelmerlöw, meiner Meinung nach, ein toller Entertainer. Ja. Ich bin sehr gespannt, was der da auf die Bühne bringt in Schweden.
Ich freue mich auch drauf, das zu sehen.
Ansonsten Schweden, wie immer, ja, 4 Vorrunden, denke ich mal, oder 4 oder 5 Vorrunden, insgesamt 6 Shows, glaube ich, bis Melodiefestival. Bis wir wissen, wer da durchkommt, dann wird es ja auch immer März. Aber da gibt es dann viel zu gucken. Ja, Skandinavien, haben wir da noch irgendwas Spannendes? In Finnland gab es die eine oder andere spannende Absage und Disqualifikation. Und wie sieht's in Island aus?
Ja, in Island gehen 10 Acts an den Start und dort wird das bisherige Superfinale abgeschafft und die Abstimmung wird dann zu gleichen Teilen aus Jury- und Publikumsvotes stattfinden. Am 22. Februar wird das dann entschieden, das Ganze. Genau, aber irgendwie finde ich das Teilnehmerfeld nicht so richtig gut. Also da hat mich nichts umgehauen.
Ah, da sind die Songs auch schon bekannt?
Ja, genau.
Ja, dass sie das Abstimmungsverfahren geändert haben, ist natürlich eine Reaktion auf letztes Jahr, als es so ein Superfinale gab. Da haben die Leute sich ja eher gegen einen Song entschieden als für einen Song. Und am Ende ist dann Hera Björk ins Rennen gegangen und hat ja auch ganz schlecht abgeschnitten, muss man sagen.
Ja, leider.
Also da musste man schon was verändern, aber ja, keine Ahnung. Island hat wie viel? 400.000 Einwohner. Vielleicht haben die einfach nicht das Potenzial, jedes Jahr so einen Hammer-Song rauszuhauen. Ja,
vielleicht müssen sie es machen wie San Marino und sich dann von außerhalb die Leute kann.
Ja, obwohl das da sind, die Isländer bestimmt zu stolz, das zu machen. So, die Welt ist noch groß. Fahren wir mal weiter. Belgien macht eine Vorentscheidung. Irland, das wird ja wieder diese Late-Night-Show sein. Spanien und Portugal, die haben wieder ihre bekannten Festivals, also in Benidorm und das andere Festival in Lissabon wird das ausgetragen. Italien warten wir auf San Remo und in San Marino warten wir auf San Marino. Ukraine hat auch eine riesige Vorentscheidung. Jetzt lass uns mal auf den Balkan gucken. Das ist ja sozusagen deine zweite Leidenschaft, weil es deine Heimat ist. Da kennen wir ja schon einen Song und Marcel und ich haben den vorhin auch schon gespielt. Der Song aus Albanien steht fest. Zaim heißt er, meines Wissens, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wie findest du den denn? Das würde mich interessieren.
Also ich finde ihn richtig gut, muss ich sagen. Ich bin ja so der Fan von traditionellen Stilmitteln in Songs und das hat Albanien diesmal ganz gut gemacht. Die haben so Folklore mit Elektronik vermischt und sie singen auf Albanisch, was wirklich super ist und was auch mal was Neues ist. Es gab ja im Vorentscheid auch ein anderes Lied, was sehr, ja, was favorisiert war und was auch auf Englisch gesungen wurde. Und auch hier gab es ja zwischendrin mal die Frage, ob man das Lied auf Englisch übersetzen sollte. Man hat sich jetzt dagegen entschieden und ich finde, das ist wirklich die richtige Entscheidung. Weil Stand jetzt ist es auch eines der Favoriten. Also es werden ganz hohe Chancen oder ganz gute Chancen eingeräumt, meine ich.
Naja, okay, von den zwei Songs, die bislang bekannt sind, ist Albanien
ja, das
der Favorit.
Ich meine, es ist, ja genau, es ist nicht so schwer, aber gut, ne, wenn das Teilnehmerfeld so bleibt, wie das jetzt so durch diese ganzen Vorrunden der Vorentscheide durchscheint, dann könnte es ja was werden.
Ja, guck mal, da sind wir schon drei. Marcel findet den Song auch gut, du findest den Song auch gut. Dann gehen wir mal davon aus, dass Albanien das diesmal sicher auch ins Finale schafft, mit diesem kreativen Musikstück.
Ja.
Wenn wir dann schon in der Region sind, die Absage Moldau ist ja auch für dich eine schlechte Nachricht sicherlich, oder?
Ja, also Moldau war eines der Länder, die sich immer sehr viel Mühe gegeben haben. Ich meine nicht beim Vorentscheid, der sieht ja immer ein wenig amateurhaft aus, aber dann auf der eigentlichen Bühne haben sie immer alles gegeben. Und natürlich ist es immer schade, wenn vor allem so ein kleineres Land sich dann aus dem Wettbewerb zurückzieht, weil das ist auch für sie eine riesige Chance.
Ja, und wenn die Gesamtteilnehmerzahl so sinkt, da fürchte ich so ein bisschen um den gesamten ESC, wenn es dann irgendwann immer weniger Länder werden. Ja, schade. So, und jetzt gucken wir mal in die unmittelbare Zukunft. Ja, also so wie wir hier das Mikro ausgemacht haben, ein paar Sekunden später geht es dann ja schon in Luxemburg los. Luxemburg ist nach einer langen Pause wiedergekommen im vergangenen Jahr, hatte da eine spektakuläre Show aufgebaut. Desiree Nosbusch, die schon mal den ESC in Luxemburg moderiert hat, hat das ganz toll gemacht. Ja, und hinter Radio, Television in Luxemburg stehen die Buchstaben RTL. Das ist ja auch so ein bisschen Kompetenz, was Show angeht. Heute geht um 20.15 Uhr los. Was können wir denn da erwarten?
Ja, wir erwarten 7 Acts, die aus etwa 60 KünstlerInnen ausgewählt wurden. Zwei dieser Acts waren im vergangenen Jahr schon dabei, nämlich die Band One Last Time und die Sängerin Raffaela. Genau, es ist erstaunlich viel Englisch dabei. Es sind nur zwei französische Songs. Ich habe zwei Favoriten, würde ich sagen, die für mich aus dem Ganzen herausstechen. Ich meine, es sind jetzt auch nicht so viele Acts aus 7 Songs.
Ja, sag mal, das können wir morgen schon nachprüfen.
Ja, zum einen Rhythmic Soulmate, das Lied heißt Stronger. Und zum anderen Laura Thorne, sie scheint auch die Favoritin zu sein. Sie singt auch auf Französisch und das Lied heißt La Poupée Ment Le Son. Das heißt, die Puppe dreht den Ton auf.
Ah, okay. Ja, Stronger ist ja so ein typischer ESC-Titel. Ja. Da hoffe ich mal, dass der Französische gewinnt, ohne die beiden gehört zu haben.
Ich denke auch, dass sie ganz gute Chancen haben wird.
Ja, Selma, vielen, vielen Dank, dass du dich mal durchrecherchiert hast durch Europa. Es werden jetzt spannende 6 Wochen. Wirst du auch den einen oder anderen Vorentscheid gucken?
Ja, also natürlich bin ich ja bei den ganzen Balkangeschichten dabei. Ich freue mich auch sehr auf den deutschen Vorentscheid und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch mal in Italien und in Schweden reinschauen werde.
Ja, ich werde auch versuchen, so viel zu sehen, wie es geht. So, jetzt hören wir den Song, den Luxemburg letztes Jahr bei der Vorentscheidung ins Rennen geschickt hat. Das war Tali mit Fighter.
T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Qui me dit tout pas. Le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête? Mène des combats, crois en toi. Le monde est là, pars à sa conquête. Et j'entends loin, loin, loin.
te vois, chant de Cyrano, qui me dit, mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines.
Marcel ist auch wieder zurück. Ja, Luxemburg heute Abend. Guckst du denn auch?
Ah, das ist, ich würde so gerne, aber wenn Luxemburg läuft, ist es hier in Australien 6.15 Uhr. Also morgens. Und irgendwann muss ich halt auch ins Bett. Und das ist so traurig. Luxemburg habe ich letztes Jahr schon genau deswegen verpasst. Und dieses Jahr wird es mir wieder passieren.
Ja, ich kann es auch nicht sehen, weil mein bester Kumpel seinen 50. Geburtstag feiert. Und das gibt mir das Stichwort, dass wir so ein bisschen über Jubiläen reden wollen, ja, 50 und so weiter. Denn das ist sehr immer schön. Eine klassische Aufgabe, Kalenderaufgabe Anfang des Jahres. Guck doch mal, was für Jubiläen stehen eigentlich in diesem Jahr an. Und ich habe mich mal so ein bisschen durch die ESC-Geschichte gewurstet und da ist einiges tatsächlich. Gucken wir tatsächlich auch genau diese 50 Jahre mal zurück ins Jahr 1975. Da war der ESC in Schweden, nachdem ABBA gewonnen hatte. Damals gewinnt Teach-In. Vor 50 Jahren hatten wir zum ersten Mal die traditionelle ESC-Wertung mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 Punkten. Ja, damals auch schon wieder von den Schweden geändert, interessanterweise. Das war wohl damals schon so. Ist dieser Abstimmungsmodus unantastbar, Marcel?
Eigentlich ja. Da, wenn man irgendwas mit dem ESC verbindet, sind es 12 Points. Und auch wenn der ja nicht ganz fair ist, das stimmt schon, weil ja tatsächlich nur 10 Länder Punkte kriegen und ob du dann 11. bist oder 23. ist egal. Aber das sollte man nicht verändern, denn das Voting-System ist jetzt schon so kompliziert geworden, dass es der normale Fan wahrscheinlich nicht versteht, warum erst Jury kommt und dann nochmal irgendwelche aufaddierten Publikumspunkte. Deswegen sollten zumindest diese 12 bitte bleiben.
Ja, und das mit diesen 12 Punkten, das macht ja auch den Kult irgendwie aus. Und ich finde vom Prinzip auch gut, Platz 1, 2, 3 so ein bisschen abzuheben, so ein bisschen positiv zu belohnen durch diese Wertung. Das ist jetzt mittlerweile europäisches Kulturgut. Das möge man bitte nie wieder antasten. Ja? Das Jubiläum des Jahres 1975 für uns Deutsche ist auf jeden Fall Joy Fleming. Ein Lied kann eine Brücke sein. Damals hat teilgenommen, ja, 15 Punkte nur erreicht, Platz 17 von 19 Teilnehmern. Also eigentlich ein enttäuschendes Abschneiden. Trotzdem hat dieser Song überlebt. Joy Fleming sagte, das Lied war doch gut, ja, 4 Oktaven, kein Schlager, eine Bombenstimmung in alle. Sie konnte nicht so richtig verstehen, warum es so ist und in der Presse wird es gefeiert als das Kultlied des ESC, ja, die deutsche Grand Prix-Hymne schlechthin. Mhm. Marcel, wie würdest du das historische Erbe von Ein Lied kann eine Brücke sein definieren?
Ich bin ganz ehrlich gar nicht so sicher, ob das außerhalb von Deutschland auch so ein Kultding ist. Also ich habe das schon mal auf einer ESC-Party gehört, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, ein 17. Platz von 1975, ich fürchte, dass es international jetzt gar nicht so groß ist. Also ich weiß, das Lied ist da, aber ich hatte nie so eine große Beziehung dazu.
Kleines Funfact, das grüne Kleid, das Joy Fleming an den Abend trug, hat sie anschließend aus Wut zerschnitten. Gucken wir auf das nächste Jubiläum, 40 Jahre. Mhm. Das war heute auch schon mal Thema im Gespräch mit Selma. ESC in Göteborg 1985, die Bobby Sox haben vor der Gruppe Wind tatsächlich, Deutschland wurde Zweiter, gewonnen. Was hältst du von von dem Comeback der Bobby Sox, die machen ja dieses Jahr in Norwegen bei der Vorentscheidung mit.
Ja, und ich werde sie sehen. Ich habe mir Karten gekauft für den Vorentscheid in Norwegen. Ich bin tatsächlich in Oslo. Ich werde die Bobby Sox sehen und ich habe mir ihr Lied angehört. Und was soll ich dir sagen, Thomas? Das klingt wie was, mit dem Charlotte Pirelli im Halbfinale in Schweden Platz 6 machen würde. Es ist so unfassbar aus der Zeit gefallen. Das erinnert mich auch an Ketil Stockern, falls du den noch kennst, der damals mit Rumio und mit Brandenburger Tor beim ESC war.
Ah, ja.
Der hat 2021 im norwegischen Vorentscheid den sensationellen Titel My Life is Okay gesungen. Alleine so ein Titel, da muss man erstmal drauf kommen. My Life is Okay, fantastisch. Ist damit nicht ins Finale gekommen und Bobby Sox, es ist niedlich, dass die da sind. Es ist ja, also der erste Reflex ist ja erstmal, ach was, die leben noch? Und der zweite Reflex ist, ach was, die machen noch zusammen Musik. Und das ist schon interessant, allein dafür vielen Dank. Die werden das nicht weit bringen in diesem Vorentscheid.
Das glaube ich auch. Aber schön mal wieder von den Ladies zu hören. Gehen wir auf die 25, ja? 2025 minus 25. Wir sind im Jahr 2000. Wir sind in Stockholm. Wir sind in der Globen Arena. Und da ist mir ganz persönlich ein technisches Jubiläum aufgefallen. Denn 2000 wurden zum ersten Mal LED-Screens bei einer ESC-Sendung eingesetzt. Fand ich damals, war damals sehr modern. Das waren so kleinere LED-Screens. Haben dem schwedischen ESC aber tatsächlich gleich einen sehr modernen Anstrich gegeben.
Ach.
Für Deutschland war damals Stefan Raab auf Platz 5 mit Wade Hade Dude da. Ich habe noch ein Jubiläum gefunden, was auch eine andere Perspektive des Wettbewerbs öffnet, und zwar vor 25 Jahren war Lettland zum ersten Mal dabei. Also wir feiern auch ja, 25 schön. Jahre Lettland beim ESC. Damals für Lettland dabei die Gruppe Brainstorm mit My Star. Das war damals auch ehrlich gesagt mein Favorit. Die sind ja auch ganz überraschend Dritte geworden. Oder die haben überraschend, war ja ein toller Song, sind wirklich verdient Dritte geworden mit 136 Punkten. Der Sänger der Band, Renas Kaupas, der war im Jahr darauf dann auch die Spokesperson von Lettland und hat das Ganze auch noch 2003 moderiert, nachdem Marie-Anne 2002 in Estland gewonnen hatte. Und das ist für mich ein Grund, ja, dass wir mal ein bisschen Musik aus Lettland machen. Hier kommt Brainstorm mit My Star, der Song aus dem Jahr 2000 für Lettland.
My friend's gonna call me, hey dreamer. The stars are watching us so far. Tonight I know I will get there. But wait on my bus ride to my star. But then there are things you just don't know. In spite someone's told you're so cute, you have to ask and I will show. The snow in the summer on so-so. If my star would fall, a disappear. Yeah.
ESC Update. 3 Minutes. Bye bye.
Diesmal habe ich mich von unserem Thema Jubiläen inspirieren lassen. Diesmal reden wir bei 3 Minutes Bye Bye über einen Song aus einer deutschen Vorentscheidung. Und zwar handelt es sich um den kommerziell erfolgreichsten Song der Show. Er ist 50 Jahre alt und heute noch ein Hit.
Ich weiß genau, was jetzt kommt.
Okay, na gut. Ich dachte, ich kann dich noch irgendwie überraschen. Eine kleine Zeitreise. Vielleicht können die anderen noch mitraten, ja? Vor 51 Jahren erreichte das deutsche Schlager-Duo Cindy und Bert in Brighton nur den letzten Platz. Der Hessische Rundfunk suchte ein neues Konzept und zauberte eins aus dem Hut. Die großen Plattenfirmen schlugen bekannte Künstler vor, darunter Katja Epstein, Mary Rose, Peter Horton, Marian Rosenberg, Jürgen Markus und Peggy March, die alle schon zuvor vor Entscheidungserfahrung gesammelt haben. Ja, okay, es geht um Marianne Rosenberg, die ging mit Start Nummer 1 ins Rennen und du weißt auch, welcher Song das ist, ne?
Er gehört zu mir.
Genau, das ist der erfolgreichste Song gewesen. 20 Wochen in den deutschen Charts damals, erreichte insgesamt den 7. Platz. Damals entschied sich eine Jury für Joy Fleming. Marianne Rosenberg wurde bei der Vorentscheidung nur 10. Zu wenig Beachtung hat Er gehört zu mir sicherlich nicht in den letzten 50 Jahren, aber zu wenig ESC-Aufmerksamkeit, finde ich. Das holen wir gleich nach. Gleich Marianne Rosenberg, sie wurde 10. bei der Vorentscheidung im Jahr 1975. Er gehört zu mir. Das war sie schon, unsere ESC-Update-Ausgabe aus dem Januar. Jetzt gibt es uns häufiger, nämlich alle 14 Tage, das nächste Mal also schon am 8. Februar. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, tolle Zeit und viele Grüße aus Hamburg von mir.
Und viele Grüße aus Melbourne von mir. Habt noch ein paar schöne Tage. Bis bald.
Ciao.